Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Ob Corona-App, Restaurantbesuch oder Videokonferenz. In Zeiten der Pandemie werden mehr Daten als sonst erhoben. Die Aufregung darum ist groß. Und nach vielen anderen hat auch der Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung vor zum Beispiel dem Videokonferenzanbieter Zoom gewarnt. Ulrich Kelber weist darauf hin, dass es keine oder eine unzureichende Verschlüsselung gibt. Aber auch die Adressliste im Restaurant oder beim Friseur weist Probleme auf. Henrik Wissmann ist Professor für öffentliches Recht an der Universität in Münster und einer seiner Schwerpunkte sind Grundfragen des Verfassungsrechts. Einen guten Morgen wünsche ich.
Schönen guten Morgen, Frau Welti.
Ich benutze Zoom auch, zum Beispiel für mein Online-Gehopse. Ist das denn wirklich verwerflich, zumal es so viele tun?
Also kurze Antwort, nein. Wir müssen ja ganz verschiedene Konstellationen unterscheiden. Es geht um private Entscheidungen, mit wem ich welchen Kontakt habe. Da gilt die Vermutung für die Freiheit. Ich kann ganz viele Produkte benutzen, die auf unterschiedlich ethisch wertvollem Weg produziert worden sind. Es gibt dann die Konstellationen, wo der Staat etwas von mir will, Konstellationen, wo Arbeitgeber, Arbeitnehmer miteinander in Kontakt treten. Und immer geht es im Digitalen um die Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Und deswegen wird man letztlich zwar generell sagen können, das ist nicht verwerflich, aber im Einzelnen muss man differenziert hinschauen, welche Voraussetzungen gelten für welchen Bereich.
Andere nutzen aber weder Zoom noch sonst was und offensichtlich auch viele Schulen nicht. Inwieweit steht da Teilhabe gegen Datenschutz?
Ich glaube, was man zuerst sagen muss, ist, für die Schulen, wie auch für die Universitäten, wie zum Beispiel auch für die Kirchen, können digitale Lösungen sowieso nicht das Eigentliche ersetzen. Grundschulkinder kann man nicht digital unterrichten und hoffen, dass das ungefähr das Gleiche ist. Erstsemester auch nicht und auch Gottesdienste per Zoom sind nicht das Gleiche. Der eigentliche Kern, das eigentliche Geheimnis all dieser Tätigkeiten wird digital nur abgebildet, aber eben nicht wirklich erbracht. Dann stellt sich also eigentlich nur die Frage, ist es als Zwischenlösung, als Notlösung transitorisch trotzdem möglich? Und da würde ich nun zu einem gewissen Pragmatismus raten. Der Datenschutz ist ein sehr wichtiges Grundrecht, elementar für die Moderne, kann man sagen. Wir verfügen da über unsere eigene Identität. Aber der Datenschutz ist kein Supergrundrecht, genauso wenig wie das Recht auf Gesundheit.
Aber ist nicht auch eine Konstruktion vorstellbar, dass Eltern datenschutztechnisch besorgt sind und das Kind am Ende am Videounterricht nicht teilnehmen darf?
Ja, das ist grundsätzlich vorstellbar, dass Eltern diese Vorbehalte machen, genauso wie es ja jetzt auch Vorbehalte gibt, die Kinder zurück in die reale Schule zu schicken. In beiden Fällen muss man, glaube ich, auch noch mal fragen, durch was denn Angst genau ausgelöst wird, wie es betrieben wird und wie man sowas auch wieder einfangen kann. Das sind oft eben auch schiefe Ebenen, die da entstehen. Für den Bereich des Datenschutzes würde ich schon darauf hinweisen, dass praktisch jedermann sich online vollkommen anbietet und entblößt. Und dass das jetzt für den wichtigen Bereich der schulischen Bildung dann auf einmal ein No-Go sein soll, wo man seinen Bürgerstatus verteidigt, das leuchtet mir nicht vollkommen ein. Wobei ich eben sagen würde, sozusagen die Pointe einer solchen Haltung wäre eben, mein Kind soll in die wirkliche Schule. Da kauft man sich ein anderes Risiko ein, aber eben ohne Risiko leben wir nicht. Das ist nun mal so.
Jetzt sind wir ja, wie Sie auch, allen neuen Anfragen ausgesetzt. Und wie verfahren Sie denn jetzt sozusagen als Fachmann, als Juraprofessor mit diesen Formularen, die Sie da digital oder sonst wie unterzeichnen, wenn Sie denn einen Termin beim Friseur haben?
Also jeder hat, glaube ich, tatsächlich auch gemischte Strategien. Was ist mir vorrangig wichtig? Es gibt für vieles auch Umgehungsstrategien. Vielleicht kennt man auch jemanden privat, der einem die Haare schneidet. Und gleichzeitig würde ich für mich und für die meisten anderen sagen, es ist gar nicht schlimm, dass irgendwo irgendwelche Daten erfasst werden, die mein normales alltägliches Leben umfassen. Der Kernbereich, über den wir ja, sprechen sollten, ist, kann der Staat das von mir verlangen? Das ist unsere typische grundrechtliche Frage. Nicht so sehr, ob ich freiwillig mit anderen über meine Daten verfüge, sondern kann der Staat das von mir verlangen? Das ist eine qualitativ andere Frage. Und selbst da würde ich eben sagen, in einer Zeit, die durch ganz viele massive Grundrechtseinschränkungen gekennzeichnet ist, kann der Datenschutz sich dieser sozusagen Gesamtabwägung, die wir da unternehmen, nicht vollkommen entziehen. Der ist jetzt nicht völlig isoliert von den Grundrechtseinschränkungen, die wir andernorts ja auch überall erleben und die große Teile der Gesellschaft hinzunehmen bereit sind.
Das heißt, Sie beantworten die Frage durchaus mit ja, der Staat darf das verlangen und der kann das verlangen.
Ja, wir reden ja immer vom Recht auf Bildung. Das ist verfassungsrechtlich auch so vorgesehen. Aber es gibt eben auch eine Schulpflicht. Die haben wir auch eingerichtet. Die ist nicht sozusagen nur ein Luxusangebot, auf das man auch verzichten kann, wenn man denn meint, dass man es auch selber regeln kann, wobei die Zahl derer in Deutschland ja ziemlich klein ist, die das meinen. Der Staat kann, wie er vieles anderes von mir verlangen kann, mindestens in Notzeiten, mindestens in Übergangszeiten auch meine Beteiligung an Datenaustausch verlangen von mir, um die schlechtere Lösung, den digitalen Unterricht zumindest zu ermöglichen, bis wir wieder in Schulen, Universitäten und so weiter können.
Datenaustausch ist ja besonders wichtig im Hinblick auf eine Corona-Tracking-App, wie auch immer die dann am Ende funktioniert. Inwieweit kommen wir da auch an die Grenzen von Datenschutz?
Die Tracing-App ist ja auch eine unbekannte Größe in manchem noch. Wir wissen technisch im Moment immer noch nicht, wie das genau funktionieren soll. Es gibt verschiedene Modelle, die allesamt noch nicht wirklich am Start sind. Es gibt auch hier nach wie vor Alternativverhalten. Man kann sein Handy auch ausschalten. Dann ist die Frage, ist das eine Pflicht oder eine freiwillige App sekundär. Ich würde generell dazu raten, dass man auch in einer Corona-Situation an die Vernunft und die Mitarbeit der Bürger und nicht an ihre Angst und ihren Untertanengeist appelliert. Und dann kann man auch einsehbare Eingriffe in datenschutzrechtliche Freiheiten begründen und auf Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger hoffen.
Corona und der Datenschutz. Expertise von Hinnerk Wissmann und Professor für öffentliches Recht an der Universität in Münster. Haben Sie herzlichen Dank für dieses Gespräch hier in Deutschland von Kultur.
Dankeschön, Frau Welti.